Brüder und Schwestern, ich lade euch ein, mit mir im Gebet niederzuknien. Auch diejenigen, die sich das Video ansehen, lasst uns gemeinsam demütig vor Gott niederknien. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für deine Gnade und Barmherzigkeit. Wir kommen mit einem tiefen Bedürfnis vor dich, Vater. Wir bekennen, dass uns ohne dich etwas fehlt. Wir brauchen deine Weisheit, wir brauchen deine Führung, wir brauchen innere Überzeugung, wir brauchen Orientierung und Hoffnung. Vater, du weißt, was wir brauchen, und so bete ich, dass du das, was jede einzelne Seele von dir braucht, klar und deutlich sagst. Ich bete, dass du mich aus dem Bild herausnimmst und dass dein Heiliger Geist deinen Willen in jedem einzelnen Leben zum Tragen kommen lässt. In Jesus Namen. Amen. Ich habe mich schon lange auf diesen Tag gefreut. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich anfing, mich intensiv mit Medienunterhaltung zu beschäftigen, mit den Auswirkungen von Videospielen, mit den Auswirkungen von Fernsehen, Werbung, Kinofilm, Hollywood und Internetpornografie. Ich dachte mir, das ist ein Thema in der großen Fülle der Medienunterhaltungsthemen. Das ist ein Thema, das ein komplettes Seminar nur für sich braucht. Dieses Thema Lust und wie man Internetpornografie überwindet. Ich sage euch etwas, ich wollte eigentlich nur 2 Vorträge zu diesem Thema halten. Doch als ich mich mehr darin vertiefte, nach Gottes Plan und Design für die Sexualität forschte und die Pläne des Teufels verstand, uns ein Bein zu stellen, bin ich mittlerweile davon überzeugt, dass hier der Lebensbereich ist, in dem Männer in der größten Gefahr stehen zu fallen. Und so werden wir jetzt ein 6-teiliges Seminar über dieses extrem wichtige Thema haben. Und glaubt mir, wenn euch Seelen am Herzen liegen, wenn euch Leben und ewige Erlösung am Herzen liegen, dann liegt euch dieses Thema am Herzen, denn es geht um Seelen der Menschen. Wir werden also einige Zeit damit verbringen, uns damit zu beschäftigen, und ich möchte mit dem wichtigsten Bereich des Körpers beginnen. Das ist derselbe Bereich, mit dem wir im Seminar Medien und das Gehirn begonnen haben, nämlich das Gehirn. Das Gehirn macht nur 2% des Körpergewichts aus, aber es verbraucht 20% der Energie des Körpers. Und nicht nur das. Die Neuronen in eurem Gehirn schicken Nachrichten mit einer Geschwindigkeit von gut 400 Kilometern pro Stunde durch die Nervenbahn. Wie ihr also sehen könnt, ist das Gehirn außerordentlich leistungsfähig. Aber es ist nicht nur leistungsfähig, sondern auch komplex. Seht euch mal das an. Das Gehirn ist tatsächlich komplexer als unser gesamtes Sonnensystem. Das Gehirn enthält etwa 100 Milliarden Neuronen. 100 Milliarden! Das ist eine Zahl, die ich mir nur schwer vorstellen kann. Die Anzahl der Nervenzellen, der Gehirnzellen in meinem Gehirn übersteigt 100 Milliarden. Aber nicht nur das. Jedes Neuron kann Tausende von Verbindungen mit anderen Neuronen herstellen. Lasst uns also ein wenig rechnen. Die besten verfügbaren Schätzungen besagen, dass es in einem menschlichen Gehirn möglicherweise 40 Billiarden einzelne Verbindungen gibt. Das sind 40 Billiarden. Ich habe versucht zu begreifen, wie groß diese Zahl wirklich ist. Sie hat astronomische Ausmaße. Sie ist größer, als ich es mir überhaupt vorstellen kann. Also habe ich ein wenig nachgeforscht. Also wenn wir zum Beispiel von Geld sprechen, stellen wir uns 40 Billiarden Dollar vor. Wir nehmen die Scheine und platzieren sie einzeln nebeneinander auf der Erdoberfläche. Ein Dollar hier, ein daneben, einen weiteren gleich daneben, ein noch einen daneben, einen weiteren Dollar, und zwar auf dem Land und dem Meer. Da würden 40 Billiarden Dollar die gesamte Erdoberfläche 50 Mal bedecken. Beinahe 50 Mal. 40 Billiarden mögliche Verbindungen in einem menschlichen Gehirn. Das ist weit mehr, als man in einem Leben überhaupt nutzen kann. Wenn man darüber nachdenkt, wie kann man sich das von einem Standpunkt der Evolution aus erklären? Warum sollte unser Gehirn so viel komplexer sein, als man in einem Leben überhaupt nutzen kann? Wisst ihr warum? Weil wir für das ewige Leben geschaffen wurden. Damit wir ständig in unseren Fähigkeiten wachsen, Gott zu verstehen und zu begreifen. Wir sind erstaunlich und wunderbar gemacht, nicht wahr? Es wird sogar noch interessanter. So groß und unverständlich die Zahl von 40 Billiarden auch ist, verblassen sie im Vergleich zu einer Zahl der verschiedenen möglichen elektrochemischen Konfigurationen der Verbindung, die wir im Gehirn haben können. Im Grunde genommen gibt es tausende verschiedener elektrochemischer Konfigurationen für jedes Neuron und jede Verbindung, die dieses Neuron mit einem anderen Neuron herstellt. Wenn wir uns also die verschiedenen möglichen elektronischen Konfigurationen im Gehirn ansehen, übersteigt die Zahl tatsächlich eine 1 mit 10 Billionen Nullen dahinter. Wir haben es also mit einer Zahl zu tun, bei der ich nicht einmal mehr versuche, sie zu verstehen. Das ist aber lediglich das, was wir wissen. Das ist das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt in unserem wissenschaftlichen Verständnis wissen. Es ist noch unfassbarer. Nun, ich habe hier ein Buch. Es ist eins meiner Lieblingsbücher. Es heißt Intellekt, Charakter und Persönlichkeit. Dieses Buch wurde auf einer Grundlage von Aussagen, Zitaten und Kommentaren des 19. Jahrhunderts über das Gehirn, den Geist und die Persönlichkeit zusammengestellt. Also Intellekt, Charakter und Persönlichkeit. Und in diesem Buch findet man Aussagen, die ihrer Zeit weit voraus waren. Tatsächlich bestätigt die moderne Wissenschaft Stück für Stück alles, was ich in diesem Buch lese. Ihr werdet also in den nächsten 6 Folgen eine ganze Reihe von Zitaten aus diesem Buch hören. Es ist eins meiner Lieblingsbücher und ich denke, ihr werdet wirklich viel daraus lernen. Ich will euch aber gleich zu Beginn etwas sagen. Christliche Wissenschaftsautoren schreiben heute nicht mal so wie damals. Und deshalb ziehe ich eine Quelle aus dem 19. Jahrhundert heran, denn niemand kann so schreiben, wie dieses Buch die Realität darstellt. Und hier ist eine der Aussagen, die ihr hören werdet. Dabei sind diese Nerven, die mit dem gesamten Organismus in Verbindung stehen, der einzige Mittler, durch den der Himmel mit dem Menschen verkehren und sein Innerstes bewegen kann. Das Gehirn ist also nicht nur extrem leistungsfähig und extrem komplex, sondern es ist auch das geistige Schlachtfeld zwischen Christus und Satan. Das ist das Organ, in dem unsere geistige Natur untergebracht ist. Und wisst ihr was? Das bringt uns zum Thema der sexuellen Abhängigkeit. Denn ein mächtiges Organ kann mächtig süchtig werden. Und ich sage euch gleich, dass wir uns in dieser Folge ansehen werden, wie Lust, Pornografie und diese Sachen das Gehirn beeinflussen. Wenn man sieht, wie tief das Problem sitzt, in das wir hineingeraten sind, wird es die dringlichste Bitte um Hilfe und Gesundung und radikale Schritte auslösen, weil man begreift, in welch großes Loch wir hineingefallen sind. Und die gute Nachricht ist folgendes. Wenn man das Problem sieht, wird man direkt im Problem die Lösung erkennen. Ihr werdet das keinem anderen erklären müssen. Es ist erstaunlich, kommen wir also zur Sache. Nur 13,9% der jungen erwachsenen Männern sehen sich nie Pornografie an. Nun, wenn das keine ernüchternde Statistik ist, weiß ich nicht, was dann. Das heißt also, dass 86,1% von ihnen regelmäßig Pornografie ansehen. Wenn ihr zu den 13,9% gehört, die sich nie Pornos ansehen, denkt nicht, gut, dann muss ich nichts über mein Gehirn lernen, wenn es um Lust geht. Ich muss das nicht bekämpfen. Ich sage euch etwas. Wenn hier Männer sind, die sich das anschauen, dann müsst ihr euch intensiv mit diesem Thema beschäftigen und Gottes Willen zu diesem Thema erforschen. Denn selbst wenn ihr zu den 13,9% gehört, die sich keine Pornografie ansehen, gibt es immer noch Lust und Verhaltensweisen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dieses Seminar ist also für alle Männer gedacht. Alle Männer, egal wie alt, egal wie tief in Sexsucht verstrickt. Übrigens sollten sich auch Frauen dieses Material ansehen, damit sie das Gehirn von Männern ein wenig besser verstehen. Und nicht nur das, auch Frauen haben mit vielen ähnlichen Dingen zu kämpfen. Ihr werdet also einige sehr hilfreiche Dinge erfahren. Es wurde eine Studie gemacht. Ein kanadischer Forscher versuchte, eine Studie über Männer im Universitätsalter und deren Pornografiekonsum durchzuführen. Und er fand heraus, dass die Studie nicht weitergeführt werden konnte. Sie konnten keinen männlichen Studenten finden, der nicht bereits Pornografie konsumierte. Ich glaube, er hat nur sehr wenig übertrieben, als er sagte, es gibt keine Männer, die keine Pornografie anschauen. Ist das nicht eine bemerkenswerte Aussage? Ein säkularer Forscher sagt, wir konnten niemanden finden, der sich das Zeug nicht ansieht. Wahrscheinlich ist das eine leichte Übertreibung, denn ich sage euch, es gibt eine Statistik, die noch nicht zusammengefasst wurde und die ich nicht mit euch geteilt habe. Es ist eine sehr hoffnungsvolle Statistik. Ich kann es kaum erwarten, bis ich sie sehe. Hoffentlich stellt ein Forscher sie zusammen. Ich bin überzeugt davon, dass sich aktuell mehr Männer von sexuellen Abhängigkeiten erholen als je zuvor in der Geschichte. Denn die Menschen wachen auf. Sie sagen, ich habe genug davon. Ich will eine echte Lösung. Als Christen brauchen wir auch eine echte Lösung, denn die Pornoindustrie boomt überall um uns herum. Von 2001 bis 2007 wuchs die Internetpornografieindustrie allein in den USA von $1 Milliarde pro Jahr auf $3 Milliarden pro Jahr. Und das sind alte Zahlen, sodass sie sich seitdem noch weiter vergrößert haben. 50% der christlichen Männer geben in Umfragen zu, süchtig nach Pornografie zu sein. Und nicht nur das. 54% der christlichen Pastoren sahen sich im vergangenen Jahr tatsächlich Pornografie an. Wir haben es also mit einem sehr ernsten und tiefgreifenden Problem innerhalb der Kirche zu tun. Wenn du jetzt inspiriert und motiviert bist und dir jetzt sagst, ich werde das in Angriff nehmen, ich werde meiner Frau alles erzählen, was ich je getan habe, lasst mich euch etwas sagen. Geht mit Umsicht vor. Ihr wollt nicht alle privaten Informationen preisgeben und diese auf einmal bei eurer Frau abladen. Das wäre nicht klug. Nehmt einige notwendige Schritte zur Genesung und zur Heilung vor. Tatsächlich hat eine Studie ergeben, dass über 70% der Frauen mit einem Trauma zu kämpfen haben. Sie sind schwer traumatisiert und haben funktionelle Beeinträchtigungen in ihrem Leben, weil ihnen bewusst wird, dass alles vor sich ging, ohne dass sie es wussten. Bevor ihr also etwas sagt, seht euch erst dieses Seminar an. Wir werden etwas später im Seminar darauf eingehen, wie man es richtig mitteilt. In den Teilen 4, 5 und 6 wird es um den Heilungsprozess gehen. Bleibt also unbedingt während der gesamten Seminarzeit dabei. Wir fragen uns also, warum ist es so schwer aufzuhören? Wahrscheinlich habt ihr versucht, damit aufzuhören, Frauen nachzulaufen, die Dinge anzusehen, die ihr vielleicht anschaut, und euch so zu verhalten, wie ihr es tut. Ihr habt es wirklich versucht. Ihr tut diese Dinge nicht aus Überzeugung. Ihr wollt diese Dinge nicht tun. Nun, der Grund, warum es so schwer ist, damit aufzuhören, ist, dass es tatsächlich eine strukturelle Veränderung in eurem Gehirn gab. Wiederholte Pornografie, wiederholte Lust, wiederholte Selbstbefriedigung. Diese Dinge verändern die Gehirnstruktur auf eine sehr ernste Weise. Oder wie es in Intellekt, Charakter und Persönlichkeit heißt, das moralische Prinzip ist äußerst schwach, wenn es mit der festgefahrenen Gewohnheit in Konflikt gerät. Wir haben es also nun mit Gewohnheiten zu tun. Und auch wenn wir die richtigen moralischen Grundsätze und Überzeugungen haben, also wir wollen diese Dinge nicht tun, aber die Gewohnheiten sind so gefestigt, dass die moralischen Grundsätze schwach sind. Was ihr gerade auf dem Bildschirm seht, ist ein normales menschliches Gehirn. Das ist eine SPECT-Aufnahme, eine Single Photon Emission Computer Tomographie. Was für ein Zungenbrecher. Es handelt sich um eine sehr interessante Technologie, die die Gehirnaktivität zeigt. Ein gesundes, normales Gehirn sieht unter dem SPECT-Scan so aus. Jetzt haltet euch fest, das ist ein Gehirn eines Pornografiekonsumenten. Seht ihr den Unterschied? Man sieht die geschädigten Bereiche des Gehirns mit viel weniger Aktivität in bestimmten Bereichen des Gehirns. Aber es kommt noch viel schlimmer. Als ich zum ersten Mal sah, was ich gleich zeigen werde, fiel mir die Kinnlade runter und ich sagte, jetzt wird mir klar, was wir uns im 21. Jahrhundert eingebrockt haben. Was ihr jetzt auf dem Bildschirm seht, ist das Gehirn eines Kokainabhängigen. Seht euch das einmal im Vergleich zum Gehirn eines Pornosüchtigen an. Welches sieht schlimmer aus? Welches sieht aus, als hätte es mehr Löcher und Bereiche, in denen es nicht funktioniert? Pornografiesucht ist eine sehr reelle Sucht. Und wir reden hier über etwas, das für das Gehirn genauso schlimm oder schlimmer ist als Drogenkonsum. Jetzt verstehe ich ein wenig, was der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief sagt. Als er in Kapitel 6 zu den Korinthern sprach, sagte er in Vers 18 etwas sehr Ernstes. Er sagt, dass eine Person, die sexuell sündigt, die sexuelle Unmoral begeht, gegen den eigenen Körper sündigt. Das ist nicht nur die Physiologie des Körpers und die Organe des Körpers, über die er spricht. Wir sündigen auch gegen unser Gehirn. Der Apostel Paulus sagt etwas Unglaubliches. Er sagt, wenn wir den Tempel Gottes zerstören und verunreinigen, Kapitel 3, Vers 17, dass wir eigentlich zerstört werden. Man kann sich auf einem Gehirnscan ansehen, wie das in der Praxis aussieht. Das Gehirn wird buchstäblich von diesem Zeug zerstört. Und deshalb benutzen wir das Wort Sucht. Wir verwenden dieses Wort bewusst und absichtlich. Und zwar nicht irgendeine Sucht, sondern sexuelle Begierde und sexuelles Ausleben sind eine vielseitige Droge. Es ist eine emotionale Erregung, ein Nervenkitzel und es ist sexuell erregend. Es ist eine stimmungsveränderte Erfahrung. Es handelt sich um eine zwanghafte Gewohnheit und damit um eine Sucht der höchsten Stufe. Die Psychiatrie verwendet einen Fragebogen mit 7 Fragen, um zu diagnostizieren, ob man von einer bestimmten Substanz abhängig ist. Man kann dieselben Fragen auch für eine Verhaltenssucht verwenden. Überlegt also, ob ihr süchtig seid nach einer Art von sexuellem Verhalten oder nach einer Lust der Augen. Schauen wir uns diese 7 Fragen an. Zunächst einmal bildet sich bei einem Süchtigen eine Toleranz. Das bedeutet, dass eine höhere Intensität erwünscht und erforderlich ist, um die gleiche Wirkung zu erzielen oder dass die Wirkung bei gleicher Intensität geringer ist. Zweitens werden Entzugserscheinungen beobachtet. Drittens gibt es einen progressiven Konsum. Das heißt, der Konsum der Substanz oder des Verhaltens nimmt mit der Zeit zu. Viertens besteht der Wunsch, mit dem Konsum aufzuhören, aber die Bemühungen, ihn zu reduzieren, sind erfolglos. Fünftens verbringt man im Laufe der Zeit mehr Zeit damit. Sechstens, andere wichtige Aktivitäten im Leben haben an Bedeutung verloren und man verbringt weniger Zeit damit. Und siebtens, man setzt das Verhalten auch dann fort, wenn man sich der körperlichen Folgen oder der psychischen Probleme bewusst ist. Nun sagen uns die Psychiater, dass eine diagnostizierbare Sucht vorliegt, wenn man 3 dieser Fragen mit Ja beantworten kann. Und damit weiß ich, dass die Mehrheit der Männer in der Gemeinde, in unserem Land und in der Welt heute wirklich gefangen in diesen sexuellen Begierden des Fleisches und diesen Begierden der Augen sind. Kürzlich wurde eine Studie durchgeführt, erst letztes Jahr, an der Universität Cambridge, eine Studie aus dem Jahr 2013. Was sie herausfanden, war erstaunlich. Als die Gehirnaktivität von zwanghaften Pornografienutzern mit der einer Kontrollgruppe verglichen wurde, reagierte das sogenannte ventrale Striatum, ein Belohnungszentrum des Gehirns, auf den Anblick sexuell eindeutiger Inhalte, genauso wie das Gehirn eines Alkoholikers auf Werbung für Alkohol. Man kann auf dem Bildschirm sehen, dass das gesunde Gehirn eine normale Funktionalität hat, aber man kann an der erhöhten Aktivität im limbischen System in den Lustzentren des Gehirns sehen, dass der zwanghafte Pornografienutzer dies erfährt, wenn er ein Bild ansieht, weil es genauso eine Sucht ist, genau wie bei einem Alkoholiker, wie wir gerade gelesen haben. Dr. Jeffrey Centenover sagte bei einer Anhörung vor dem US-Senat Folgendes aus. Die moderne Wissenschaft erlaubt es uns zu verstehen, dass die zugrunde liegende Natur einer Pornosucht chemisch fast identisch mit der einer Heroinsucht ist. Dr. Judith Reisman ergänzte diesen Kommentar mit folgenden Worten. Pornografie löst eine Vielzahl von körpereigenen natürlichen Drogen aus, die den Rausch von Rauschgift imitieren. Die Sucht nach Pornografie ist eine Sucht nach dem, was ich als Erototoxine bezeichne. Bewusstseinsveränderte Drogen, die vom Gehirn des Zuschauers selbst produziert werden. Es handelt sich also um eine Droge, aber viele von uns werden sagen, also ich habe nicht so sehr damit zu kämpfen wie viele andere da draußen. Ich habe es vielleicht im letzten Jahr gesehen, aber es ist kein wirkliches Problem für mich. Sagen wir das auch über Heroinkonsum? Sagen wir das über den Konsum von Kokain? Pornografie ist in keiner Dosis gesund. Es ist nicht etwas, was kein großes Problem für mich ist, weil ich nur gelegentlich sehe oder benutze. Auch wenn man nicht klinisch süchtig ist, muss man nicht erst Kokain in kleinen Dosen zu sich nehmen, um ein Problem damit zu haben. Und wisst ihr, was der Teufel tun wird, wenn er ihm diesen kleinen Finger in eurem Leben gibt? Er wird sich immer tiefer in die Seele eingraben und wenn ihr zulasst, dass die Begierde der Augen eure Seele auch nur ein bisschen im Griff hat, gibt ihr dem Teufel einen Zugriff in eurem Leben und er wird anfangen, die Macht zu übernehmen. Wir benutzen also das Wort Sucht, aber nicht nur das. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Pornografie die Fähigkeit des Gehirns, weise Entscheidungen zu treffen, buchstäblich lahmlegt. Die Wissenschaftler benutzen Worte wie hypnotisch. Es ist überwältigend fesselnd. Es gibt einen christlichen Autor aus dem 19. Jahrhundert, den ich gelesen habe. Ich liebe diesen Begriff. Bei der Beschreibung von Zügellosigkeit oder Lust wird tatsächlich der Begriff Hexerei verwendet. Es ist verhexend. Aus christlicher Sicht ist es eine Art von Hexerei, denn wir wissen, dass der Teufel dahinter steckt. Die Wissenschaft ist auf säkularer Ebene interessant, aber wir wissen, dass es sich um einen geistlichen Angriff handelt. Man wird von diesen Bildern völlig gefangen genommen. Sie greifen einen an. Es gibt nichts Vergleichbares in Satans Arsenal, um den Verstand und das Gehirn zu übernehmen. Es kommt sogar so weit, dass einem beim Betrachten dieser Dinge der Gedanke an ein Entkommen völlig unangenehm ist. Man will, dass es einen in den Bann zieht. So empfindet es ein Pornografienutzer und man geht weiter und weiter. Das ist übrigens nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass sie mit so etwas zu kämpfen haben. Vor langer Zeit gab es eine Zeit, in der die Bosheit auf der Erde so groß geworden war, dass Gott eine Flut bringen musste. Jesus bezog sich darauf. Hört euch seine Aussage an. Er sagt, denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten, unverheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Er fährt fort. Wie in den Tagen Noahs, so wird es auch sein. Essen, trinken und heiraten. Ich hatte ja gesagt, dass die Welt vor der Sintflut böse war und wir jetzt in einer ziemlich bösen Zeit leben. Aber was ist falsch an diesen Dingen? Sind diese Dinge an sich für sich schlecht? Wir sagen Essen, Trinken, Heiraten und Heiraten lassen und dann schickte Gott die Flut. Sind nun diese Dinge an für sich schlecht? Nein, natürlich nicht. Aber warum hat Jesus dann diese drei Dinge genannt? Denkt einmal drüber nach. Wir haben diese drei Dinge gemeinsam. Essen, Trinken, Heiraten, also Sexualität. Das alles in einem Paket. Essen, Trinken, Heiraten, Sex. Was haben diese drei Dinge gemeinsam? Nun, wenn man darüber nachdenkt, beruhen sie alle auf dem Trieb zum Überleben und zur Erhaltung des Lebens. Essen, Trinken und Fortpflanzung. Das sind also Bereiche, die tief in unserer Natur liegen und in denen wir uns auf die Selbsterhaltung konzentrieren. Essen, Trinken, Heiraten. Es gibt eine Aussage, die absolut faszinierend ist und die man sich anhören sollte. Dies ist aus dem Andachtsbuch namens Maranatha. Die beherrschende Macht des was? Des Appetits, Essen, Trinken und Sexualität wird sich als der Ruin Tausende erweisen. Dabei würden sie auch wie vielen anderen versuchen? Allen anderen Versuchungen Satans widerstehen können, wenn sie in diesem einen Bereich standhaft wären. Wer jedoch von seiner Esslust versklavt ist, der kann keinen Christusähnlichen Charakter entwickeln. Die Menschen haben 6000 Jahre lang die Naturgesetze übertreten und dessen Früchte sind Krankheiten, Schmerz und Tod. Und je näher wir dem Ende der Zeit kommen, desto stärker werden Satans Anstrengungen, dem Appetit zu frönen und desto schwieriger, es zu überwinden. Ihr habt es gehört. Wenn wir in diesem Punkt siegreich sein können, können wir jede Versuchung besiegen, die Satan uns in den Weg legt. Was macht Essen, Trinken und Sexualität so fesselnd, dass es so schwer zu überwinden ist? Nun, wenn man über diesen Überlebensmechanismus nachdenkt, wer steht dann im Zentrum dieses Mechanismus? Ich will dies, ich will das. Es verschafft mir Vergnügen. Ich will das Leben für mich selbst aufrechterhalten. Dem allen liegt doch Egoismus zugrunde, nicht wahr? Es gibt eine Gruppe von Menschen in den allerletzten Tagen, von denen in Offenbarung 12 die Rede ist. Sie sind die Überwinder in den letzten Tagen. Und es heißt, dass diejenigen, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht, ein ganz besonderes Merkmal haben. Habt ihr das in Vers 11 von Kapitel 12 der Offenbarung gelesen? Dort steht, dass sie dem Lamm folgten, wohin es auch ging. Und dass sie ihr eigenes Leben nicht liebten bis zum Tod. Sie liebten ihr eigenes Leben nicht bis in den Tod. Offenbarung 12, Vers 11. Denkt einen Moment darüber nach. Sie waren bereit, sogar ihr Leben zu opfern. Das ist der Grund, warum wir alles überwinden können, womit Satan uns angreift, wenn wir unsere eigenen Vergnügungen opfern können, die tief in unserem Gehirn für das Überleben stehen. Und das ist die gute Nachricht. Jetzt möchte ich euch noch etwas sagen. Wenn ihr euch euer Gehirn anschaut, wenn man sich tief in diesen neurologischen Prozess hineinversetzt, wie Pornografie oder Lust im Allgemeinen von einem Besitzer greifen kann, dann werdet ihr sehen, wir nehmen es Schritt für Schritt. Was von dem Moment an passiert, in dem das Bild zum ersten Mal auftaucht, bis zu dem Moment, in dem man all die Kompromisse eingegangen ist, von denen man nie dachte, dass man sie eingehen würde. Ihr werdet die Punkte sehen, an denen man eine gewisse Kontrolle darüber hat, und ihr werdet auch die Ergebnisse davon sehen. Aber zunächst möchte ich euch den ersten Bereich des Gehirns zeigen, den Hippocampus. Dieser Bereich ist fest verdrahtet, er ist nicht sehr plastisch. Das Wort plastisch bedeutet in neurologischen Kreisen einfach veränderbar, formbar. Es kann verändert werden. Der Hippocampus ist nicht sehr plastisch. Dort sind unsere Überlebenstriebe tief im Gehirn verwurzelt. Man hat also ein Verlangen nach Essen, Trinken und Sex. Das sind die Dinge, die Gott uns gegeben hat. Diese Wünsche sind also nicht schlecht. Sie als Teil seiner Natur zu haben, ist nicht schlecht. Man sollte nicht wollen, dass sie verschwinden, denn das würde einen weniger menschlich machen. Gott hat uns das als im Bilde Gottes geschaffene Wesen gegeben. Er möchte, dass wir das in unserem Gehirn haben. Aber lasst uns die Lustkaskade über die internen Antriebsbereiche hinaus verfolgen, die wir hier beim Hippocampus erwähnt haben. Beginne mit Schritt 1 des Prozesses. Man wird irgendwo mit einem Bild attackiert, ein Plakat, eine Zeitschrift, am Computerbildschirm, im Handy. Der erste Stopp, den dieses Bild auf seiner Reise macht, ist der Thalamus. Innerhalb des Thalamus befindet sich ein Bereich, der CGL, im Englischen LGN genannt wird. Auch dieser Bereich ist fest verdrahtet. Er ist nicht sehr plastisch. Er sendet das Bild automatisch an den Okzipital- oder Hinterhautlappen. Hier sitzt das Sehzentrum. An dieser Stelle hat man also das verlockende Bild gesehen. Hat man da schon gesündigt? War es eine Sünde, ein verlockendes Bild wahrgenommen zu haben? Der allererste Schritt, der CGL, ist fest verdrahtet. Man kann es nicht ändern. Er hat es an das Sehzentrum im Hinterhautlappen geschickt und man hat es gesehen. Der Wille wurde an diesem Punkt der Reise noch nicht eingeschaltet. Wenn der Körper etwas sieht, das lecker aussieht, oder Wasser, wenn man durstig ist, oder was auch immer, dieser Boom-Moment. Macht euch darüber keine Sorgen. Wie schon gesagt, möchte man nicht, dass das verschwindet. Trotzdem beginnt hier ein Scheideweg. Wenn man sich dazu entschließt, seine Augen länger als diese winzige Millisekunde auf das Bild zu richten, passiert der zweite Schritt. Im zweiten Schritt verarbeitet der Okzipitallappen das Bild. Oder wenn man sich etwas vorstellt. Man muss es nicht einmal sehen. Man kann es auch vor seinem geistigen Auge haben und man sieht es. Und jetzt muss man sich entscheiden. Hält man dieses Bild fest? Erlaubt man dem Okzipitallappen, es weiter zu verarbeiten? Denn wenn man das tut, wird etwas passieren. Und das werden wir in einer Sekunde sehen. Aber es ist wahrscheinlich keine Überraschung, dass der Okzipitallappen des Gehirns bei Männern aktiver ist als bei der Frau, wenn es darum geht, sexuell verführerische Bilder zu betrachten. Das fand ich faszinierend, denn Männer sind stärker visuell angelegt und das ist der Grund, warum Pornografie Männer so viel mehr in ihren Bann zieht. Der nächste Schritt ist das, dass der Körper beginnt, Testosteron freizusetzen. Jedes Mal, wenn man diesen sexuellen Reiz im Laufe des Tages aufnimmt und je mehr man ihn betrachtet, je mehr man darüber nachdenkt, je mehr man es sich vorstellt, bereitet das den Körper auf sexuelle Handlung vor. Das Hormon wird in den Blutkreislauf freigesetzt. Und ich sollte euch sagen, dass jeder sexuelle Gedanke, jede Fantasie, mit der man sich beschäftigt, mehr Testosteron aufbaut. Und das verflüchtigt sich nur langsam. Es ist wie eine Welle von Testosteron im Blutkreislauf, die man bewusst gewählt hat, indem man länger hinsieht, etwas betrachtet und sich vorstellt. Interessanterweise fand man übrigens bezüglich Testosteron etwas bei Männern in festen Beziehungen heraus, also bei Männern in festen Beziehungen, die nicht an anderen Sexualpartnern interessiert sind, sondern sich auf ihre Frau konzentrieren. Diese Männer haben einen niedrigeren Testosteronspiegel. Man sieht also den Zusammenhang zwischen niedrigeren Testosteronwerten und der geringeren Wahrscheinlichkeit, Ehebruch zu begehen. Aber wie man sieht, beginnt alles mit den Augen. Wenn man sich jetzt auf dieser Stufe der Reise befindet, wenn man den Reiz länger als eine Millisekunde angeschaut hat, dann befindet man sich in der sogenannten Lustkaskade. Die Sache mit dem präfrontalen Kortex ist deshalb so wichtig, weil der präfrontale Kortex die Bremse ist. Wenn das Gehirn sagt, ich aktiviere den Willen, ich will diesen Weg nicht gehen, dann ist der präfrontale Kortex aktiv. Aber da man diese Lustkaskade durchlaufen hat, ist der physiologische Prozess aktiviert, der Herzschlag beträgt 100 Schläge pro Minute. Der präfrontale Kortex ist völlig ausgeschaltet und deshalb ist es so schwer aufzuhören. Deshalb ist es so schwer, die Lustkaskade zu stoppen, weil die primitiven Zentren, die tiefen emotionalen Zentren und die Zentren mit dem Wunsch zum Überleben das Steuer übernehmen und uns auf diese Autobahn bringen. Hier kommt nun Schritt 4 ins Spiel und das ist ein enorm wichtiger Schritt. Denn nachdem man dieses Bild gesehen hat, nachdem man sich länger als die erste Millisekunde mit diesem Gedanken oder dieser Vorstellung beschäftigt hat, steigt die Triebspannung im Hypothalamus, was zu einer Erregung der Amygdala führt. Die Amygdala ist ein sehr, sehr wichtiger Teil dieses Prozesses, denn die Amygdala ist das Angstzentrum des Gehirns, das Angst- und Spannungszentrum des Gehirns. Es ist der Bereich des Gehirns, der uns nervös macht und von uns verlangt, dass wir etwas tun. Wisst ihr, was dieses Etwas in diesem Fall ist? Es verlangt nach sexueller Aktivität. In der Amygdala findet also eine Überspannung statt und typischerweise werden Männer darauf reagieren. Schließlich sind wir schon so weit gekommen auf dieser Autobahn, wenn ihr so wollt. Im fünften Schritt reagieren Männer in der Regel mit der Suche nach lustvolleren Bildern und dann mit Masturbation. Dadurch werden enorme Mengen an Dopamin und endogenen Opiaten freigesetzt. Die Lustbelohnungszentren des Nucleus accumbens und des zingulären Kortex werden genauso stimuliert wie bei Drogenmissbrauch und nach der Ejakulation beruhigt sich die Amygdala sofort. Ängste und Spannung werden abgebaut. Die Amygdala verlangte also danach und sie bekam, was sie wollte. Das ist jedes Mal die Grundgeschichte, wenn Männer diesen Weg gehen. Die Frage lautet also, wie kann man die Lustkaskade aufhalten? Erster Schritt, schaut nicht länger als diese Millisekunde. Schau kein zweites Mal hin. Das ist doch ganz einfach, oder? Viele von uns haben sich Mühe gegeben, nicht wahr? Viele Männer haben sich wirklich Mühe gegeben, diese Sache zu überwinden. Hier ist eines der Probleme. Bleibt bis zu den Folgen 4, 5 und 6 dabei, weil ihr dort alle Lösungen sehen werdet. Aber ich möchte euch schon in diesem Teil etwas Hoffnung vermitteln. Aber eines der Probleme, wenn man versucht, nicht daran zu denken, ist, dass es nicht funktioniert. Ich möchte jetzt eine kleine Übung machen. Versucht jetzt nicht an einen Elefanten zu denken. Jetzt hat natürlich jeder gerade an Elefanten gedacht, denn wenn man versucht, nicht an etwas zu denken, denkt man doch daran, oder? Wir müssen also nicht nur sofort den Blick abwenden, nicht nur das Ansehen in der Millisekunde vermeiden, sondern auch sofort den Geist mit etwas anderem füllen. In den anderen Folgen noch mehr dazu. Wir werden uns eingehend damit befassen und sehen, wie wir diese Dinge wirklich überwinden können. Hier ist noch eine weitere Sache. Man muss in der Lage sein, sich zu beruhigen, denn wenn die erste Erregung auftritt, ist der Hypothalamus aktiv. Das Triebzentrum sitzt genau dort und man war nicht in der Lage, dieses erste Gefühl, diese erste Anziehung zu kontrollieren. Wir wollen also in der Lage sein, das zu beruhigen und die Lustkaskade nicht zu durchlaufen. Und das ist der Punkt, an dem wir das System etwas Sauerstoff zuführen. Man hat herausgefunden, dass ein tiefer Atemzug den dorsalen Vagusnerv beruhigt, der ein Teil des limbischen Systems ist und mit dem limbischen System hier im Hinterkopf und im Nacken verbunden ist. Der dorsolare Vagusnerv wird durch einen tiefen Atemzug beruhigt. Okay, ich spreche hier nicht von New Age Meditation. Ich spreche nur von richtiger Atmung. Man kann in dem Buch »Der Weg zur Gesundheit« lesen, dass eine gute Atmung die Nerven beruhigt. Atmet also aus dem Bauch heraus und atmet schön tief ein. Und sofort füllt ihr euren Geist mit anderen Dingen, über die wir in den anderen Folgen sprechen werden. Aber dieser Sauerstoff beruhigt nicht nur den dorsalen Vagusnerv, der ein Teilbereich des limbischen Systems, des Triebszentrums und des Vergnügungszentrums des Gehirns ist, sondern erfüllt das Gehirn und das Blut mit gutem Sauerstoff und der präfrontale Kortex wird besser arbeiten, weil er zu diesem Zeitpunkt immer noch aktiv ist und man ihn nutzen kann. Und zu diesem Gedanken und diesem Bild Nein zu sagen. Und wenn man durch den Tag geht, ist es gut, die ganze Zeit richtig zu atmen. Wir vergessen das, weil wir gestresst sind, weil wir ein schnelles Leben führen und weil wir generell sehr flach atmen, mehr hier oben. Es ist also gut, ab und zu eine Pause einzulegen. Meine Frau und ich haben zu Hause etwas eingeführt. Wir stellen unser Handy ein, stündlich zu klingeln. Sie bekommt den Anfang der Stunde und ich das Ende der Stunde. Und wir gehen jede Stunde und verbringen diese Zeit im Gebet, wobei wir mit Gott sprechen und uns in Gedanken mit ihm beschäftigen. Hier spreche ich nicht von östlicher Meditation, sondern man passt einfach auf, dass man richtig atmet und einfach in Gottes Gegenwart und seiner Gnade ruht. Das wird auch physiologisch helfen. Wenn man diese Stufen der Lustkaskade schon durchlaufen und bereits den Höhepunkt bei Schritt 5 erreicht hat, gibt es noch ein paar weitere Schritte und einige weitere Auswirkungen, die noch eintreten. Zunächst einmal Schritt 6, bei dem Noradrenalin den anfänglichen Auslöser direkt in das Gedächtnis einbrennt, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzurufen. So werden die Dinge, die man in der Vergangenheit getan hat, in der Zukunft mit größerer Wahrscheinlichkeit wiederholt, weil dies ein sehr bedeutendes Ereignis ist, das das Gehirn gerade erlebt hat. Das Gehirn hat gerade diese enorme Vergnügungserfahrung gemacht und das Salienznetzwerk des Gehirns sagt, Salienz bedeutet, dass es die Bedeutung von Dingen bestimmt und festlegt, an welche Dinge man sich erinnert und an welche nicht. Also das Gehirn sagt, erinnere dich daran, das war ein enormes Vergnügen. Das müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufrufen. Das war ein physiologisch und emotional intensives Vergnügen. Also will das Gehirn es wiederholen. Schritt 7 ist auch eine hormonelle Angelegenheit, die da abläuft. Oxytocin und Vasopressin sind an Schritt 7 beteiligt. Das sind die Hormone der vertrauensvollen Liebesbindung, wenn man so will. Um ein wenig über Oxytocin und Vasopressin zu lernen, schauen wir uns doch einfach an, was im Körper einer Frau passiert. Wenn eine Frau stillt, wird eine Menge Oxytocin ausgeschüttet, was für Bindung und nährende Liebe zum Baby sorgt. Und auch bei der Geburt eines Kindes wird eine enorme Menge Oxytocin ausgeschüttet. Wenn man darüber nachdenkt, ist es schon irgendwie verrückt, dass sie das noch einmal durchmachen, weil es eine extrem schmerzhafte Erfahrung ist. Aber das Oxytocin macht es zu einem bedeutenden Ereignis und deshalb werden sie es wieder tun. Aber nicht nur das, sondern auch beim Orgasmus werden Oxytocin und Vasopressin freigesetzt. Das gilt für Männer und für Frauen. Denkt einmal darüber nach. Frauen, die in einer von Missbrauch betroffenen Beziehung sind, verlassen diese oft nicht. Und es gibt noch andere emotionale Probleme, die dort auftreten. Aber einer der Gründe, warum Frauen eine solche Missbrauchsbeziehung nicht verlassen wollen, ist die Bindung. Das Oxytocin und Vasopressin haben sie an diesen Mann gebunden. Das ist auch der Grund, warum für Alleinstehende und auch junge Menschen sexuelle Aktivitäten jeglicher Art vor der Ehe sehr unklug sind. Ich spreche nicht einmal von Moral, obwohl es natürlich in Gottes Gesetz darum geht und auch darum, was Gott von uns verlangt. Aber es ist einfach unklug, weil man sich an diese Person bindet und in dieser Hinsicht die eigene Objektivität verliert. Ihr werdet sie nicht mehr ehrlich, akkurat und fair einschätzen können. Man wird eine tiefe emotionale Bindung zu dieser Person haben. Falls man sich dann trennt, was bei den meisten Beziehungen, die keine Ehen sind, der Fall ist, wird es sehr schmerzhaft sein. Dann wird man sich in eine andere Beziehung stürzen und das wird auch keine gesunde Beziehung sein. Und genau aus diesem Grund geraten wir in große Schwierigkeiten. Aber was hat das mit Lust und Pornografie zu tun? Nun, dasselbe passiert im männlichen Gehirn, wenn er diese Erfahrung mit der Frau auf dem Bildschirm macht. Wir wurden für die Ausschüttung von Vasopressin und Oxytocin geschaffen, damit wir eine Bindung zu unseren Frauen aufbauen, damit wir immer wieder zu ihr zurückkehren und eine tiefe, intime Beziehung zu ihr haben. Jetzt haben wir das bei dieser Frau, die wir auf dem Bildschirm oder in der Zeitschrift oder was auch immer oder im Video gesehen haben, meist zu vielen anderen Frauen auch. Wir haben also überall diese falschen Bindungen zu Frauen. Wir sind mit ihnen verheiratet. Deshalb sagt Jesus, dass es Ehebruch ist, wenn man in seinem Herzen nach einer Frau begehrt. Was sind nun die Auswirkungen dieser Lustkaskade? Erste Auswirkung. Wenn man diesen Weg, den wir uns angeschaut haben, ganz hinunterläuft, sehen wir, dass die Angstzentren des Gehirns aktiviert werden. Die Amygdala wurde aktiviert, die Furcht und die Angst. Nun, was Furcht und Angst bewirken, ist, dass sie tatsächlich das Gewissen und den Altruismus beeinträchtigen. Die Amygdala, die man unten rechts auf dem Bildschirm sieht, und der anteriore zinguläre Kortex, den man unten links auf dem Bildschirm sieht, verhalten sich wie eine Wippe. Sie wirken entgegengesetzt zueinander. Bei einer Wippe ist eine Seite oben, wenn die andere unten ist. Die eine Seite oben, die andere unten. Genauso ist es hier. Wenn man Furcht und Angst, Unsicherheit und Anspannung erlebt, wer steht dann im Fokus? Es ist man selbst, richtig? Man ist also nicht in der Lage, altruistisch an andere zu denken. Aber das Gegenteil ist genauso der Fall. Wenn man altruistische Gedanken über das Wohl anderer Menschen hat und darüber, wie man anderen Gutes tun kann, nun, dann denkt man nicht mehr an sich selbst, oder? Deshalb heißt es im 1. Johannesbrief, dass die vollkommene Liebe die Furcht vertreibt. 1. Johannes 4, Vers 18. Vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Übrigens ist auch das Gegenteil wahr. Viel Angst wird auch die Liebe aus unserem Herzen vertreiben. Und das ist der Grund, warum wir dieses Problem haben. Hier auf dem Bildschirm steht, dass ihr Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Und das machen wir, denn der anteriore zinguläre Kortex des Gehirns macht die Gewissensschaltkreise im Gehirn aus. Und wenn wir ständig unser Amygdala aktivieren und in einem Leben der Angst leben, wobei wir unsere Taten verstecken, uns fragen, ob jemand es weiß und die Angst vor der Verurteilung durch Gott, dabei haben wir eine chronische Amygdala-Funktion. Der anteriore zinguläre Kortex des Frontallappens wird nicht sehr gesund sein und so versengen wir ihn. Das Gewissen. Wir versengen das Gewissen auf eine sehr reale Weise. Deshalb spricht auch die Bibel davon. Ein weiterer Effekt der Lustkaskade ist, dass der höhere Kortex immer wieder außen vor gelassen wird, wenn man diesen Weg einschlägt. Der präfrontale Kortex wird abgekoppelt. Das Ergebnis, wenn man den Frontallappen nicht trainiert, ist eine höhere Impulsivität, ein Verlust von Selbstkontrolle und mehr Selbstbezogenheit. Mit anderen Worten, der Charakter wird immer weiter geschädigt. Und nicht nur das, auch der natürliche Weg zum Vergnügen, den Gott uns über den präfrontalen Kortex gegeben hat, wird von diesem Prozess abgekoppelt. Wenn man einmal über die verschiedenen Möglichkeiten nachdenkt, wie wir uns Vergnügen auf Gottes Art und Weise erlangen können, ich gehe bei CD Nummer 6 des Seminars zu Medien und das Gehirn sehr ausführlich darauf ein, aber stellt euch einfach vor, dass ihr den präfrontalen Kortex auf eine Art und Weise nutzt, bei der ihr euch mit einem Gedanken oder einer Problemlösung beschäftigt. Oder man macht eine neue Entdeckung, trainiert vielleicht den eigenen Willen und geht joggen und bekommt das Läuferhoch, oder? Wir erhalten positive Reize, wenn wir unser Gehirn so benutzen, wie Gott es vorgesehen hat. Nun, wir nutzen es nicht mehr auf diese Weise, also wird unser Gehirn süchtig nach schnellem Vergnügen. Dazu gibt es bei dem Seminar Medien und Gehirn noch viel mehr Infos. Ich werde hier aufhören, weil ich bereits darüber gesprochen habe, aber das ist eine weitere Auswirkung. Hier ist ein aktueller Scan des Gehirns, der dies veranschaulicht. Auf der linken Seite sieht man das gesunde Gehirn. Man kann die schön beleuchteten dunklen Bereiche sehen, die Genussbereiche des Gehirns. Wenn diese Person einen schönen Sonnenuntergang sieht oder ein Kind lächeln oder lachen sieht, dann hat sie Freude am Leben. Der Drogenabhängige hat eine sehr gedämpfte und betäubte Reaktion auf solche Vergnügen und mit dem Pornokonsumenten verhält es sich genauso, wie wir gesehen haben. Ein weiterer Effekt der Lustkaskade ist, dass die sexuelle Erfahrung Endorphine, Enkephaline und Opiate freisetzt, die viermal stärker als Morphium sind und aufgrund der intensiven Lustbelohnungserfahrung am Ende der Lustkaskade wird dieser ganze Prozess wiederholt. Das Bild betrachten, der Überlebenstrieb wird in Gang gesetzt, auf dem Bild verweilen, erhöhte Spannung in der Amygdala. Entladung der Spannung in der Amygdala, was mit einem Dopaminrausch und dem Abfeuern eines Belohnungsschaltkreises verbunden ist. Das wird zu einem Muster, von dem das Gehirn verlangt, dass es immer und immer wieder geschieht. Und das ist der Punkt, an dem wir in den Bahnen des Gehirns gelangen, die ihren Lauf nehmen. Wir machen es so, es ist unsere Gewohnheit und unsere Sucht. Ich möchte euch mit einem Zitat aus einem ausgezeichneten Buch von William Struthers mit dem Titel Wired for Intimacy teilen. Er sagt Folgendes: Da Männer immer mehr in die mentale Gewohnheit verfallen, sich auf diese Bilder zu fixieren, entstehen durch die Beschäftigung mit ihnen Nervenbahnen. So wie mit jedem weiteren Wanderer ein Pfad im Wald entsteht, so stellen die Nervenbahnen die Weichen für das nächste Mal, wenn ein erotisches Bild betrachtet wird. Der Pfad wird also jedes Mal breiter, wenn man ihn betritt. Im Laufe der Zeit, ich zitiere noch, werden diese Nervenbahnen breiter, da sie bei jeder weiteren Begegnung mit Pornografie erneut durchquert werden. Sie werden zu automatischen Bahnen durch die Interaktionen mit Frauen geleitet werden. Pornografie gräbt eine riesige Schlucht im Gehirn, durch die Bilder von Frauen zwangsläufig fließen müssen. Der wiederholte Kontakt mit Pornografie schafft eine neurologische Super-Einbahn-Autobahn, auf der das mentale Leben eines Mannes übersexualisiert und eingeengt wird. Sie ist auf beiden Seiten von hohen Mauern umgeben, die ein Entkommen nahezu unmöglich machen. Diese neurologische Autobahn hat viele Auffahrten. Das mentale Leben ist auf Sex fixiert. Sie ist breit und kann Bilder von mehreren Partnern und sexuellen Möglichkeiten aufnehmen, aber sie ist dazu bestimmt, eng zu sein, ein Ort, an dem ausschließlich Gottes Liebe abgebildet werden sollte. Die neurologische Autobahn hat nur wenige Abfahrten. So werden diese Gewohnheiten tief eingeprägt. Wenn man diesen Weg immer und immer wieder beschreitet, wird er schließlich immer breiter, ohne dass man darüber nachdenkt. Es ist fast wie, wenn man lernt, mit Gangschaltung zu fahren. Irgendwann gewöhnt man sich dran, mit Gangschaltung zu fahren, oder? Man muss nicht mehr darüber nachdenken, so wie beim Zähneputzen. Man muss nicht wirklich darüber nachdenken. Gott hat uns die Fähigkeiten gegeben, Gewohnheiten zu entwickeln, damit das Leben effizienter wird und wir auch ganz gesunde Gewohnheiten haben können. Aber habt ihr schon einmal versucht, in einem fremden Land mit Gangschaltung zu fahren? Wo man vielleicht noch auf der anderen Seite fährt. Man denkt so viel darüber nach und denkt sich, okay, wohin jetzt? Das ist wirklich schwer für dein Gehirn. Genauso verhält es sich mit jeder Denk- und Handlungsgewohnheit, mit motorischen Fähigkeiten oder allem anderen. Das Gehirn erinnert sich an Routinen. Es wird alles automatisieren, sodass mehr Platz im Gehirn frei wird, um andere Dinge zu tun, sodass man effizienter sein kann. Im Buch Maranatha lesen wir, dass man sich in eine Situation bringt, in der Folgendes gilt. Einige sogar, die behaupten, nach seinem Kommen Ausschau zu halten, Christi kommen, sind nicht besser auf dieses Ereignis vorbereitet als Satan selbst. Sie reinigen sich nicht von aller Befleckung. Sie haben ihren Begierden so lange gedient, dass es ihnen etwas ganz Natürliches ist, unreine Gedanken und eine verdorbene Fantasie zu haben. Es ist ihnen ebenso unmöglich, ihr Denken auf reinen und heiligen Themen verweilen zu lassen, als es unmöglich wäre, den Lauf des Niagara-Falles umzukehren und seine Wasser bergauf zu schicken. Nun, das klingt nach etwas Unmöglichem. Die Autorin hat das Wort unmöglich benutzt und so denke ich mir, nun, wenn es unmöglich ist, dann schlage ich meine Hände vor Verzweiflung zusammen. Doch, bei Gott sind alle Dinge möglich. Es mag sich unmöglich anfühlen, es mag in meinem eigenen Fleisch auf eine sehr reale Weise unmöglich sein. Aber was mache ich, wenn ich mich weiter damit befasse? Es wird immer schwieriger. Denn könnt ihr euch vorstellen, was mit den Bahnen der Heiligkeit oben im frontalen Kortex passiert? Diese Bahnen der wahren Rechtschaffenheit und Selbstbeherrschung und des Willens. Was passiert mit diesen Bahnen, während ich auf der Superautobahn unterwegs bin? Nun, in Intellekt, Charakter und Persönlichkeit lesen wir: Die empfindlichen Gehirnnerven verlieren ihre gesunde Spannkraft durch diese krankhafte Reizung, nur um ein widernatürliches Verlangen nach sinnlicher Befriedigung zu erfüllen. Was ihr auf dem Bildschirm seht, sind einige Nervenfasern, die Axone und Dendriten genannt werden. Das sind kleine Fasern an den Enden einer Zelle, die all die Zehntausende von Verbindungen ermöglichen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Und diese Axone und Dendriten ändern tatsächlich ihre Form und Richtung, je nach unseren Entscheidungen und Lebensgewohnheiten. Unsere Ernährung, unsere Umgebung, alles. Sogar die Gedanken verändern die Axone und Dendriten. Das Axon ist das sendende Signal und der Dendrit ist die empfangende Faser. Genauer gesagt die sendende Faser und die empfangende Faser, damit die Neuronen in der Lage sind, sich zu verbinden, damit wir Gedanken in unserem Gehirn haben können. Was für mich besonders interessant und hilfreich ist, ist die Tatsache, dass der einzige Weg, wie ich die neuen Bahnen bilden kann, der einzige Weg, wie ich diese Axone und Dendriten dazu bringen kann, das Signal so zu senden, dass ich einen neuen Gedanken haben kann, sodass ich nicht diese Superautobahn nehmen muss, darin besteht, die Gedanken zu ändern, die Entscheidungen zu ändern. Und das ist der Punkt, an dem wir von Gott ermächtigt werden können, damit umzugehen. Bei Sucht möchte ich nicht an die Substanz denken, die man konsumiert, oder an das Verhalten, das man an den Tag legt. Bei Sucht geht es um die Veränderung der Gehirnstruktur. Bei der Sucht geht es um die strukturelle Veränderung des Gehirns, die stattgefunden hat, und der Schlüssel zur Freiheit liegt in einer neuen strukturellen Veränderung, in neuen Bahnen, die die alten ersetzen. Wie Dr. Struthers es ausdrückt, hört euch dieses Zitat an: Wenn diese verdorbene Bahn vermieden werden kann, kann eine neue Bahn gebildet werden. Wir können ein gesundes sexuelles Muster etablieren, bei dem der Fluss zur Heiligkeit und nicht zur verdorbenen Intimität umgelenkt wird. Man fährt also nicht auf dieser Autobahn, sondern es wird umgelenkt. Durch die bewusste Umleitung des neurochemischen Flusses wird der Weg des richtigen Denkens zum bevorzugten Weg und zur mentalen Gewohnheit. Durch die Vertiefung der heiligen Bahn werden wir von der Entscheidung befreit, das Richtige und Gute zu tun, da sie Teil unserer eigenen Natur werden. Also, das ist das Ziel. Während wir nicht auf diese Autobahn gehen, nicht die Autobahn nehmen, bilden wir eine neue Bahn, die zur neuen Gewohnheit wird. Im wahrsten Sinne des Wortes wird das alte Gehirn, die alten Bahnen, die alte Gehirnkarte der Straßen, wenn man so will, durch eine ganz neue ersetzt. Davon spricht Paulus in Römer 12, Vers 2, wenn er sagt, dass wir eine Erneuerung unseres Denkens erfahren können. Und das ist ein Versprechen. Und ich werde das für mich und für alle meine Geschwister in Anspruch nehmen, dass Gott uns das geben wird. Wenn das Gehirn mächtig genug ist, um euch von einem Verhalten abhängig zu machen, dann ist es genauso mächtig, um euch von einem neuen Verhalten abhängig zu machen. Hört euch dies aus dem Buch A User's Guide to the Brain an. Ich liebe den Titel des Buches von Jay Rattie. Hört zu. Die Veränderung der Signalmuster des Gehirns durch wiederholtes Denken und Handeln ist auch für die Entstehung von Selbstbestimmung, Freiheit, Wille und Disziplin verantwortlich. Dies ist eine säkulare Aussage. Er sagt, dass wir die Fähigkeit haben, unser Gehirn umzugestalten. Ich würde das aus einer spirituellen Perspektive betrachten und sagen, dass es Gott ist, der die Umgestaltung vornimmt. Aber sagte er nicht, dass man durch den Willen, die Freiheit und die Wahl ein neues Gehirn haben kann? In Intellekt, Charakter und Persönlichkeit steht folgende Aussage: Wäre Christus das Hauptthema unserer Gedanken, wären sie weit entfernt von den Dingen, die uns zu unanständigen Taten verleiten. Unser Geist wird stark, wenn wir uns mit positiven Dingen befassen. Er wird gesund und voll Lebenskraft. Interessant, oder? Wir wissen jetzt, dass es neurologisch betrachtet völlig richtig ist, wenn die Gedanken auf reine, heilige Dinge gelenkt werden. Wenn wir uns mit geistlichen Themen beschäftigen, wird als natürliche Folge unser Leben dementsprechend beeinflusst. Aber die Beschäftigung mit den himmlischen Dingen wird uns nur attraktiv erscheinen, wenn wir ein aktives Glaubensleben führen und uns ernsthaft und demütig darauf verlassen, dass Gott uns im Bedarfsfall immer die Kraft und die Gnade gibt, die wir brauchen. Jeder Mensch kann frei entscheiden und muss seine Gedanken in die richtigen Bahnen lenken. Die erste Aufgabe derjenigen, die sich bessern wollen, ist es, die Fantasie zu reinigen. Unsere Gedanken sollten auf Dinge gerichtet sein, die den Geist erheben. Alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Philipper 4, Vers 8. Das ist ein weites Feld, in dem sich die Gedanken sicher bewegen können. Wenn Satan versucht, eure Gedanken auf niedrige, sinnliche Dinge zu lenken, bringt sie zurück. Seht ihr hier, wie man den eigenen Willen einsetzt? Wenn sich verdorbene Fantasien in eure Gedanken einschleichen, flieht zum Gnadenstuhl. Flieht, wie Josef vor der Verführerin floh. und bittet um Kraft aus der Höhe. Genau hier ist unsere Strategie. Fangt die Gedanken ein und bittet um Kraft. Lenkt die Gedanken um. Durch die Gnade Christi wird es uns ermöglicht, unreine Gedanken zurückzuweisen. Jesus wird unsere Sinne an sich ziehen, die Gedanken reinigen und jede geheime Sünde aus dem Herzen tilgen. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen, unter den Gehorsam Christi. Geschwister, ist es möglich, jeden Gedanken zum Gehorsam gegen Christi gefangen zu nehmen? Ja, das ist möglich. Es ist eine Verheißung, dass Gott dies in uns tun wird. In Römer 6, Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zum Gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit? Wir können Sklaven des Gehorsams sein, der zur Gerechtigkeit führt. Wir können Sklaven der Reinheit sein. Wir können in dieser pornografisierten Welt, in der wir heute leben, von reinen Gedanken versklavt werden. Ich möchte impulsiv gehorsam sein. Ich möchte an den Punkt gelangen, an dem ich nur noch meinem eigenen Impuls ausführe, in dem ich Gottes Willen folge. Das ist es, was Gott in jedem Einzelnen von uns tun will. Wir werden uns entweder an das eine oder an das andere gewöhnen, an Sünde oder an Gerechtigkeit. Das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Die beschädigten Vergnügungszentren des Gehirns. Nun, wenn ihr erst einmal Sklave der Gerechtigkeit geworden seid, wird sich die Art des Denkens ändern. Die Veränderung, die in eurem Gehirn stattfinden wird, wird hier in diesem Gehirnscan tatsächlich gemessen. Hier ist Hoffnung für euch. Seht euch an, wie ein Methamphetamin-Konsument aussieht, nachdem er 14 Monate von seiner Substanz losgekommen ist. Seht ihr die Vergnügungszentren wieder? Ihr könnt wieder Freude und Frieden im Leben finden und Gott wird euch durch die Schritte führen. Und bleibt noch die ganze Seminarreihe dabei. Verpasst keine einzige Folge. Macht euch gern Notizen. Hört auf die Stimme Gottes. Betet, während wir das durchgehen. Und ich sage euch etwas. Seht ihr dieses Gehirn auf dem Bildschirm? Das seid ihr. Das bist du. Nicht das mit den Löchern, das ihr gesehen habt und bei dem ihr dachtet, was habe ich mit meinem Gehirn gemacht? Das, wo ihr den Schockmoment hattet, hier ist ein schockierendes Bild der Hoffnung für euch. Das ist euer Gehirn, ein erneuertes Gehirn, ein normales Gehirn, nachdem Gott euch geheilt hat. Ich möchte mit einem Zitat schließen, ein paar Absätze aus dem Buch Faith and Works, das ich in den Händen halte. Das ist eine wunderbare kleine Andachtsschrift, die ich erst las. Und Gott sprach zu mir in diesem Buch auf eine sehr, sehr starke Weise. Ich werde es euch vorlesen. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn du dir deiner Sünden bewusst bist, verschwende nicht deine ganze Kraft darauf, über sie zu klagen. Blicke auf und lebe. Jesus ist unser einziger Retter und auch wenn Millionen die Heilung bräuchten, das Angebot seiner Gnade ausschlagen, wird doch niemand, der seinen Verdiensten vertraut, verloren gehen. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, wenn wir erkennen, wie hilflos wir ohne Christus sind. Wir müssen uns auf den gekreuzigten und auferstandenen Heiland verlassen. Blicke auf und lebe, arme, sündenkranke, mutlose Seele. Jesus hat sein Wort gegeben. Er wird alle retten, die zu ihm kommen. Komm zu Jesus. Bei ihm findest du Ruhe und Frieden. Du kannst diesen Segen sofort haben. Satan redet dir ein, du seist hilflos und könntest nichts für dich tun. Es stimmt, dass du hilflos bist, aber erhöhe Jesus vor ihm. Ich habe einen auferstandenen Erlöser. Ihm vertraue ich. Er wird mich niemals im Stich lassen. In seinem Namen triumphiere ich. Er ist meine Gerechtigkeit und meine Freudenkrone. Keiner soll meinen, er sei ein hoffnungsloser Fall, denn das ist nicht so. Vielleicht siehst du, dass du sündig und verloren bist, aber genau deshalb brauchst du einen Retter. Wenn du Sünden zu bekennen hast, dann verliere keine Zeit. Es sind goldene Gelegenheiten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wer nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet, wird satt werden, denn Jesus hat es versprochen. Treuer Erlöser, seine Arme sind offen für uns, sein großes, liebesvolles Herz wartet darauf, uns Gutes zu tun. Manche denken offenbar, sie müssten erst eine Probezeit bestehen und dem Herrn beweisen, sich gebessert zu haben, bevor sie Gottes Segen in Anspruch nehmen können. Aber diese Seelen können den Segen auf der Stelle haben. Sie brauchen ja seine Gnade, den Geist Christi, um trotz ihrer Schwächen einen christlichen Charakter zu formen. Jesus liebt es, wenn wir gerade so zu ihm kommen, wie wir sind. Sündig, hilflos, abhängig. Der Sünder betrachtet sich als unvollkommen, seine Reue als ungenügend, seinen stärksten Glauben als schwach, sein kostbarstes Opfer als dürftig und sinkt in Demut am Fuß des Kreuzes nieder. Genau da müssen wir sein, stimmt's? Aber aus dem Wort Gottes spricht eine Stimme zu ihm. Erstaunt vernimmt er die Botschaft: Höre diese Botschaft. Hört diese Botschaft. Ihr seid vollkommen in ihm. Nun hat seine Seele völligen Frieden. Stell dir vor, du wärst neurologisch ein Sklave der Reinheit, anstelle von Pornos. Versklavt, die Würde jeder Einzelperson zu sehen, anstatt ihren Nutzen für dich. Der Prozess der Heiligung ist eine Sucht nach Heiligkeit, eine zwanghafte Fixierung auf Christus und ein impulsives Verhaltensmuster des Mitgefühls, der Tugend und der Liebe. Das werden wir im weiteren Seminar eingehend untersuchen. Und ich bitte darum, dass der Herr jede Seele mit dem Segen segnet, den er uns versprochen hat. Unsere Aufgabe, unsere Arbeit besteht nur darin, zu schauen, zu leben und zu empfangen.